Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder.
Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Schönen guten Abend.
Bei den Fahrplänen der Deutschen Bahn gab es heute verblüffend wenige Verspätungen. Und auch die Weiterfahrten verzögerten sich nicht, wie es Reisende ja zu Genüge kennen. Es ging in den meisten Fällen nämlich gar nicht erst los, schon weil im Führerstand der Züge niemand Platz nahm. Die Gewerkschaft der Lokführer streikt und auf den Bahnhöfen ist es leerer als sonst. Es geht um 35 Wochenstunden und die Bereitschaft zu Kompromissen bei den offensichtlich ziemlich festgefahrenen Verhandlungen zwischen Bahn und Gewerkschaftern. Und mit zunehmendem Grummeln und Grollen beobachtet auch die Politik die Szene und es beginnt die Debatte darüber, wie weit das Streikrecht gehen darf. Über den Tag des Stillstands, Karin Bentsch.
Leere Stille. Der Kölner Hauptbahnhof am Morgen. Wo sich sonst Menschenmengen drängeln, ist ziemlich wenig los. Denn diejenigen, die sonst die Züge fahren, streiken heute vor dem Hauptbahnhof. Für bessere Arbeitsbedingungen, für eine 35-Stunden-Woche. Einer von ihnen ist Philipp Grams, Lokführer seit 2011. Er steuert ICE quer durch Deutschland und ins Ausland. Doch sein Traumberuf hat Kratzer bekommen.
Von Jahr zu Jahr werden die Arbeitsbedingungen schlechter als Lokführer. Das heißt, es wird ausgereizt, immer mehr gearbeitet, immer mehr einem aufs Auge gedrückt und jetzt reicht's so langsam.
Ein großes Problem, die Dauerschichten. Auf dem Papier stehe zwar eine 38-Stunden-Woche, erzählt Grams, die Realität sehe aber anders aus.
Wir arbeiten bis zu 12 Stunden am Tag, also wir haben wirklich 11,5-Stunden-Schichten. Und so geht das teilweise bis zu 6-mal hintereinander, hat nur einen Tag frei und dann geht's wieder los. Das heißt, man ist dauerhaft belastet, man kommt gar nicht wirklich richtig zur Ruhe, der Körper kann nicht runterfahren.
Doch das Runterfahren sei so wichtig, sagt Philipp Grams, gerade in seinem verantwortungsvollen Job. Auch Corinna Schön hat heute wieder gestreikt. Sie arbeitet im Bordrestaurant. In den kommenden 2 Wochen hat sie nur einen Tag pro Woche frei.
Haushalt muss man machen, ne? Einkaufen geht alles nicht. Und ich habe 2 Enkelkinder, die sehe ich mitunter alle 2-3 Wochen nur. Ne? Und das ist schon schade.
Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, liegt ein Vermittlungsangebot auf dem Tisch. Darin wird eine 36-Stunden-Woche vorgeschlagen ab 2028. Philipp Grams und seinen Kollegen reicht das nicht. Sie wollen weiter streiken, bis die Deutsche Bahn einer 35-Stunden-Woche zustimmt. Im Hauptbahnhof, wo dann doch noch einige Züge eintrudeln, schwindet bei so manchem Fahrgast langsam das Verständnis für die GDL-Streiks.
Ich kann das verstehen, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn jeder, der auf die Bahn angewiesen ist, so langsam Unmut verspürt.
Ich finde einfach diese verhärteten Fronten, auch seitens der Gewerkschaft, obwohl ich immer ein Befürworter für Gewerkschaften war, finde ich schon strapazierend für alle Beteiligten.
Also ich verstehe es nicht. Ne? Es geht einfach so mit dem Kopf durch die Wand und eigentlich kompromisslos will man die Ziele durchsetzen. Und ich finde das nicht akzeptabel.
Immer wieder Streiks und keine Einigung. Inzwischen wird auch über das Streikrecht diskutiert und ob es geändert werden müsste.
Es fehlt die klare Orientierung durch ein Gesetz, das sagt, was möglich sein soll und was nicht möglich sein sollte, welche Belastung der Allgemeinheit wir akzeptieren und welche nicht. Das Ausland ist da weiter. Dort gibt es Regelungen zu Ankündigungspflichten, Regelungen zu Notdiensten oder auch Regelungen zum obligatorischen Schlichtungsversuch.
Morgen Mittag endet der Streik erst einmal. Vielleicht ist es der letzte Streik, den die GDL 2 Tage im Voraus ankündigt, auf den sich Bahnreisende einstellen können. Mit den angekündigten Wellenstreiks, Streiks, die nur sehr kurzfristig angekündigt werden, wäre es vorbei mit dem planbaren Stillstand.
Wir fragen nach bei Christoph Kehlbach aus der ARD-Rechtsredaktion. Es gibt ja aus guten Gründen ein Recht zu streiken. Wird das von der Lokführergewerkschaft GDL mit den angekündigten Wellenstreiks dann aber doch überstrapaziert?
Also viele Pendler und Pendlerinnen, die heute nicht anständig zur Arbeit kamen, dürften das wahrscheinlich so sehen.
Die Bahn ist ja auch nicht irgendein Industrieunternehmen, wo jetzt die Produktion für ein paar Tage gehemmt ist, sondern sie ist Teil der Daseinsvorsorge. Millionen Menschen in diesem Land sind tagtäglich auf die Bahn angewiesen. Allerdings ist das rechtlich nicht ganz so einfach, denn das Streikrecht ist im Grundgesetz verankert. Und Streik darf auch durchaus unbequem sein. Er soll ja gerade Druck ausüben auf die Arbeitgeber. Natürlich kann ein Streik aber auch unverhältnismäßig sein und damit dann rechtswidrig. Das müssen dann aber wirklich im Einzelfall immer die Arbeitsgerichte entscheiden. Und die haben bislang tatsächlich den Gewerkschaften relativ viel Spielraum bei der Einschätzung dieser Lage eingeräumt. Die Bahn könnte es natürlich versuchen herauszufinden, ob das in diesem Fall jetzt nicht mehr so ist, ob jetzt eine Schwelle überschritten wurde, wo ein Streik tatsächlich dann einmal unverhältnismäßig ist. Dann müsste sie aber entsprechend vor Gericht ziehen.
Christoph, GDL-Chef Wieselski sagt ja, er wolle die kommenden Streiks nicht mehr 48 Stunden vorher ankündigen, sondern deutlich kurzfristiger. Wie weit kann er da gehen?
Also es gibt nicht den Paragraphen XY, wo drin steht, ein Streik muss 12 oder 24 oder 36 Stunden vorher angekündigt werden. Grundsätzlich muss in dieser Phase des Arbeitskampfes ein Streik eigentlich gar nicht angekündigt werden. Wenn man das ändern wollte, wenn sich dieser politische Wille formieren sollte, dann müsste man ein entsprechendes Gesetz schaffen und eine entsprechende Vorschrift schaffen. Allerdings ist das auch nicht so ganz einfach, wie es sich anhört. Denn, wie gesagt, das Streikrecht ist erstmal ein sehr starkes Grundrecht, das im Grundgesetz entsprechend auch garantiert wird. Man müsste dann schon argumentieren, dass hier dieses Grundrecht zurücktreten müsste gegenüber den Grundrechten zum Beispiel der Bahnkunden, die sich zumindest mal auf einen Streik auch einstellen müssen, wenn sie beispielsweise wichtige Termine einhalten müssen, zum Beispiel zum Arzt fahren wollen etc. Aber wie gesagt, das müsste alles entsprechend gesetzlich geregelt werden. Noch ist das nicht geschehen.
Christoph Kehlbach, vielen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön.
Sehr gerne.
Was die Lokführer nicht aufs Gleis bringen, das lässt das Bodenpersonal der Lufthansa nicht in die Luft gehen. Seit heute früh wird auch an deutschen Flughäfen wieder gestreikt, bis Samstagmorgen. 80-90% aller Flüge fallen in der Zeit aus. Denen, die den Fluggästen sonst doch auch mal freundlich am Check-in-Schalter, bei der Gepäckkontrolle oder beim Boarding entgegenlächeln, vergeht beim Blick auf ihren Gehaltszettel die gute Laune. Und wohl erst recht, wenn Sie hören, dass Ihr Arbeitgeber heute stolz den drittgrößten Gewinn der Firmengeschichte verkündet hat. Klaus-Rainer Jakisch.
Die Stimmung ist schlecht, die Streikbereitschaft hoch. Über 90% der Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals legten heute in Frankfurt die Arbeit nieder. Nichts ging mehr am Flughafen. Die Frustration über das Management ist groß.
Die Beschäftigten haben heute schon 10% weniger in der Tasche real als noch vor 3 Jahren, weil sie die Lufthansa durch die Krise gerettet haben, weil sie die Lufthansa mit ihren Gehaltseinbußen über Wasser gehalten haben in der Krise. Jetzt sprudeln die Gewinne, jetzt muss das Geld auch zurückkommen.
Tatsächlich verdient die Lufthansa wieder prächtig. Stolz legten heute Teile des Vorstands die Jahresbilanz vor mit einem Nettogewinn von 1,7 Milliarden Euro. Das drittbeste Ergebnis seit Bestehen der Airline.
Nach, ja, 4 sehr schwierigen Jahren für unser Unternehmen dürfen wir Ihnen heute in der Tat ein hervorragendes Ergebnis präsentieren. Und ich darf ganz ehrlich sagen, auch ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell wieder an diesem Punkt sind.
Möglich gemacht haben das hohe Ticketpreise, die deutlich über dem Branchenschnitt liegen. Ein rigoroses Kosteneinsparprogramm, vor allem zu Lasten von Qualität und Service. Aber auch viele Monopolstrecken, weil die Lufthansa-Gruppe Konkurrenz erfolgreich verdrängt hat.
Von Wien nach Frankfurt fliegt ja nur die Austria oder die Lufthansa, die gehören ja eh zusammen. Von dem her bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ne?
Wenn man vergleicht mit anderen Fluggesellschaften, dann stellt man sich immer wieder die Frage, warum die Flüge so teuer sind. Und wenn sowieso also andere Fluggesellschaften besseren Service anbieten können.
Man kriegt auch bei anderen Airlines gefühlt teilweise mehr fürs Geld.
Auf einschlägigen Bewertungsportalen hagelt es nur so Kritik von enttäuschten Kunden. Der Ruf der einst hoch angesehenen Airline ist mittlerweile schwer angeschlagen. Das liegt auch an der Unzuverlässigkeit der Lufthansa-Gruppe und den ständigen Streiks. Eine Folge des verschachtelten Konzerns mit über 100 verschiedenen Tarifverträgen. So gibt es derzeit nicht nur Auseinandersetzungen bei Kabinen- und Bodenpersonal der Kernmarke Lufthansa. Ein ungeklärter Konflikt mit Flugausfällen wabert auch bei der Regionaltochter Cityline. Bei der zur Gruppe gehörenden Discover streiken immer mal wieder die Piloten. bei Austrian und Brussels Airlines Mitarbeiter der Kabine.
Die Lufthansa hat definitiv zu viele Markennamen. Man gründet ständig neue, um Tarifverträge zu umgehen. Das erhöht die Komplexität.
Und das geht zu Lasten der Kunden. Völlig ungehört bleibt die Unzufriedenheit der Passagiere allerdings nicht. Das Management will jetzt 4,5 Milliarden Euro in die Verbesserung des Service investieren. Die streikenden Mitarbeiter erwarten, dass auch sie am Ende beteiligt werden und der Tarifkonflikt bald ein Ende hat.
Zu den Streiks bei der Bahn und auf den Flughäfen hat Moritz Zimmermann vom Hessischen Rundfunk diese Meinung.
Es sind goldene Zeiten für Gewerkschaften. Zuletzt hohe Lohnabschlüsse in vielen Branchen und überall werden gute Fachkräfte gesucht. Zwei Zutaten, die auch jetzt zu Verhandlungserfolgen führen sollten. Für Beschäftigte gute Nachrichten, denn viele dürften aufgrund sinkender Inflation sogar einen steigenden Reallohn haben, heißt tatsächlich mehr Geld im Portemonnaie. Bitter nötig, denn deutschlandweit blieb von Tarifabschlüssen in den vergangenen Jahren nicht wirklich viel. Die Unternehmen können sich rückblickend kaum beschweren. Ausdrücklich auch nicht Lufthansa und Deutsche Bahn. Goldene Zeiten für Gewerkschaften. Das heißt aber auch mehr Verantwortung für jene, die Berufsgruppen vertreten, die momentan mal wieder das ganze Land lahmlegen. Sie wissen, dass ihre Streiks sich nicht nur auf die Gegenseite am Verhandlungstisch auswirken, sondern Millionen Menschen und die Wirtschaft in diesem Land betreffen. Dieser besonderen Verantwortung müssen Verdi beim Bodenpersonal am Flughafen und erst recht die GDL bei den Lokführern gerecht werden. Die überdreht mal wieder, indem sie auf Maximalforderungen beharrt und keinerlei Kompromissbereitschaft zeigt. 36 Arbeitsstunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich ab 2028. Das hat die Bahn angeboten. Die GDL aber gibt kein Sekündchen ihrer 35-Stunden-Forderung nach und lässt damit die Stimmung kippen. Auch meine. Erneute Streiks und unberechenbare Wellenstreiks sind überzogen.
Die Meinung von Moritz Zimmermann. Es sind Bilder wie diese, die klarmachen, das Leben im Gazastreifen ist ständige Flucht. Der israelische Premierminister hält daran fest, seine Offensive gegen die Terrororganisation Hamas auch in Rafah weiter auszudehnen. Eine Stadt, die für viele die letzte Zuflucht ist, weil sie direkt an der von Ägypten schwer bewachten Grenze liegt. Am Abend wurde bekannt, dass das US-Militär plant, kurzfristig an der Küste des Gazastreifens einen Behelfshafen einzurichten, damit die Notleidenden vor allem Lebensmittel über den Seeweg bekommen können. Astrid Halder.
Der 12-jährige Ahmad ist aufgeregt. Wird er heute genug zu essen bekommen? Seine Hoffnungen sind groß. Die Helfer von Takir sind da. Sie kochen für die Menschen in der Zeltstadt bei Rafah. Seit Wochen lebt Ahmad hier mit seiner Familie. Wenn Takir kommt, dann freuen sich alle im Camp. Denn sonst gibt es kein Essen, kein Trinken, kein Leben. Das ist wie einmal aufatmen. Die Kinder bekommen zuerst ihre Schüsseln mit Linsen gefüllt. Ahmad ist erstmal glücklich. Doch es reicht nicht für alle, klagt Ibrahim Mohammed Salam. Er ist einer der Freiwilligen. Takir ist so etwas wie eine Suppenküche. Finanziert werde das Projekt über Spenden und die WHO, heißt es. Wenn alles leer ist, dann hat es nicht gereicht und ich ärgere mich. Wie kann es sein, dass Kinder so verzweifelt sein müssen? Während die Menschen hier im Süden des Gazastreifens noch an Lebensmittel kommen, wenn auch nicht regelmäßig, geht es den Menschen im Norden immer schlechter. Dort in einer Klinik wurden vor 3 Tagen diese Bilder von unterernährten Kindern aufgenommen. Der Druck auf Israel wird stärker. Südafrika hat heute beim Internationalen Gerichtshof einen Eilantrag eingereicht. Israel solle mehr humanitäre Hilfe zulassen müssen. Auch die USA erhöhen nun den Druck. Präsident Biden will einen provisorischen Hafen für Hilfslieferungen einrichten. Israel hat bereits erklärt, man werde Hilfen über den Seeweg zulassen. Für Ahmad und seine Familie wäre das wichtig. Aber der Wunsch der Menschen hier nach einem Ende des Krieges wird sich so schnell nicht erfüllen. 1,5 Millionen Menschen harren im Süden des Gazastreifens in Rafah aus. Israels Premierminister Netanyahu will an seiner dort geplanten Offensive festhalten. Das israelische Militär wird weiterhin gegen alle Hamas-Bataillone im gesamten Gazastreifen vorgehen. Und dazu gehört auch Rafah, die letzte Hochburg der Hamas. Jeder, der uns sagt, wir sollten dort nicht kämpfen, sagt uns, wir sollen den Krieg verlieren und das wird nicht passieren. Eine Feuerpause, die viele vor dem Ramadan erhofft hatten, scheint mittlerweile eher unwahrscheinlich. Die Verhandlungen darüber sollen erst kommende Woche weitergehen.
Gudrun Engel in Washington. Die USA planen, Gudrun, einen Hafenzugang in Gaza einzurichten, um die Menschen über den Seeweg versorgen zu können. Was ist dazu bislang bekannt?
Ja, das haben tatsächlich ranghohe Regierungsbeamte heute hier angekündigt, dass sie diesen mobilen Hafen einrichten wollen. Das kann man sich so vorstellen wie einen Steg in einem Badesee, nur eben viel größer, sodass dort große Schiffe anlegen können, die aus Zypern losfahren. Das sind etwa 400 Kilometer übers Mittelmeer und die dann dort anlegen. Und sie sollen dabei haben Trinkwasser, Lebensmittel, Medikamente und Hilfsunterkünfte. Das hätte den Vorteil, man könnte alles, was losfährt in Zypern oder auf Zypern kontrollieren, damit die Hamas dann nichts davon für Kriegszwecke missbrauchen kann. Die Amerikaner haben gesagt, sie haben die Möglichkeiten, sie haben das Know-how und die Mittel, so einen mobilen Steg zu bauen. Und Zypern hatte sowas schon vorgeschlagen, schon im Oktober, und gesagt, eine Seebrücke wäre doch ein ganz kluger Weg. Nur der Hafen von Gaza ist eben komplett zerstört worden bei Angriffen der israelischen Armee am 10. Oktober. Deswegen kann man diese Infrastruktur nicht nutzen. Und deswegen sagen die Amerikaner jetzt eben, ja, wir haben die Möglichkeiten, wir bauen das. Und wir rechnen fest damit, dass Präsident Joe Biden das Ganze heute Abend verkünden wird in seiner Rede zur Lage an die Nation.
Joe Biden hatte ja zuletzt bei der wichtigen Wählergruppe der arabischstämmigen Amerikaner stark an Zuspruch verloren. Ist das ein Grund, warum er sich jetzt stärker in Gaza engagieren möchte?
Na, Joe Biden engagiert sich schon die ganze Zeit im Gazastreifen oder für Gaza. Die Amerikaner haben mittlerweile Hilfsgüter im Wert von 180 Millionen Dollar dorthin geliefert. Zuletzt sind ja diese Hilfslieferungen aus der Luft gekommen und abgeworfen worden. Aber natürlich merkt er auch hier, dass ihm Wählergruppen wegbrechen. Das sind zum einen die ganz jungen Leute und zum anderen sind es die Arab Americans, die Muslime, die sagen, dieser bedingungslose Einsatz für Israel, der gefällt uns nicht. Und zuletzt haben sie ihm bei den Vorwahlen in Michigan eben die Gefolge verweigert. Und in Swing States, wo es knapp werden kann, ist das eben auch ein Problem für Joe Biden.
Über die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Biden berichtet das erst in einem Weltspiegel extra live ab 2.50 Uhr. Und danke für den Moment, Gudrun.
Sehr, sehr gerne.
Bleiben wir bei der Situation in Gaza, denn die ist auch ein Thema im aktuellen Deutschland-Trend. Ellen Eni in Köln. Wie schauen die Deutschen auf den Krieg dort?
Ja, heute ist der 7. März. Es ist genau 5 Monate her, dass die Terrororganisation Hamas Israel überfallen hat. Und wir haben dann bereits im November einmal gefragt, wie ist denn die israelische Reaktion auf diese Angriffe zu bewerten? Jetzt nach 5 Monaten haben wir es nochmal getan. Das ist der Blick der Deutschen aktuell auf die militärische Reaktion Israels. Sie geht jedem zweiten 50% der Befragten zu weit. Plus 9 Punkte im Vergleich zu November. Das heißt, jeder zweite sagt, das ist nicht mehr angemessen. 28% hingegen sagen aktuell, das ist angemessen, wie Israel reagiert. -7 Punkte und 5%, -3, geht die militärische Reaktion Israels nicht weit genug. Vor 4 Monaten haben wir auch gefragt, sind die militärischen Aktionen Israels im Gazastreifen auch dann gerechtfertigt, wenn palästinensische Opfer zu beklagen sind, wissend, dass die Terrororganisation ja viele ihrer Verstecke und Tunnelsysteme unter Wohnhäusern und zivilen Einrichtungen im Gazastreifen platziert hat. Das war das Bild damals. Jetzt aktuell haben wir nochmal gefragt, sind diese Aktionen gerechtfertigt, auch wenn die Palästinenser darunter leiden. Aktuell sagen 23%, -2 Punkte, ja, das ist so. Aber auch hier die Mehrheit, 61%, unverändert, sagt, nein, es ist nicht gerechtfertigt, dass palästinensische Opfer zu beklagen sind bei dem Vorgehen Israels im Gazastreifen.
Wir haben es ja auch gerade gesehen, in Gaza herrschen katastrophale Zustände. Wer wird dafür verantwortlich gemacht?
Keine der beiden Konfliktparteien wird hier von Verantwortung freigesprochen, aber es ist schon so, dass der Blick zeigt, hauptverantwortlich ist die Terrororganisation Hamas, die ja auch den Angriff am 7. Oktober gestartet hat. Gucken wir auf das aktuelle Bild. Die Hamas ist voll und ganz verantwortlich für die katastrophale Situation im Gazastreifen. 39% sagen das aktuell, 6 Punkte weniger im Vergleich zu November. Und sie ist eher verantwortlich, sagen 34% der Befragten, plus 2 Punkte. Macht also zusammen knapp 3/4 der Deutschen, die sagen, die Hamas ist voll und ganz oder eher verantwortlich. Für die israelische Seite sieht der Blick etwas anders aus. Voll und ganz verantwortlich sagen 19%, plus 4. Eher verantwortlich 43%, plus 1. Auch das zusammengenommen macht immer noch 6 von 10 Deutschen, die Israel voll und ganz oder eher verantwortlich sehen. Aber die Hauptverantwortung wird hier eindeutig der Hamas zugeschrieben.
Gehen wir direkt nach Deutschland, das in diesem Jahr etwas mehr als 2% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben hat. So viel war es das letzte Mal vor mehr als 30 Jahren. Wie blickt die Bevölkerung auf diese Ausgaben?
Das ist ja tatsächlich eine Selbstverpflichtung der NATO-Staaten, 2% des Bruttoinlandsprodukts. Das wird Deutschland dieses Jahr wohl schaffen und das soll vor allem auch dauerhaft dann gelingen. Das finden die Deutschen mehrheitlich gut. Diese Erhöhung der Verteidigungsausgaben, sagen knapp 3/4, 74%, das ist richtig. 1/5, 20% sagt nein, das ist falsch. Soweit zum klaren Bild. Aber die nächste Frage ist ja, wo soll denn das Geld auch dauerhaft herkommen, wenn dann das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht sein sollte. Jetzt ist das Bild durchaus differenzierter. Es soll in anderen Bereichen eingespart werden, sagen 43% der Befragten, eine relative Mehrheit, also zum Beispiel bei den Sozialausgaben. Ein gutes Drittel mit 34% sagt, die Schuldenbremse soll ausgesetzt werden oder neue Kredite sollen aufgenommen werden. Und immerhin 9% spricht sich für die Anhebung von Steuern und Abgaben aus. Also hier durchaus sehr unterschiedliche Antworten. Und das kennen wir ja auch aus anderen Themenbereichen. Das Ziel ist klar, aber bei der Finanzierung wird wohl in den nächsten Monaten noch sehr viel gestritten werden.
Es gibt im Land eine Diskussion über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Der Bundeskanzler hatte sein Nein dazu zuletzt noch mal bekräftigt. Hat er die Menschen dabei hinter sich?
Tatsächlich, mit diesem kategorischen Nein hat er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Insgesamt sind seine Werte nicht sehr gut. Nur 1/5 der Bürgerinnen und Bürger sind zufrieden mit seiner Arbeit. Aber hier, was die Taurus-Lieferung angeht, da steht die Mehrheit hinter ihm. 29% sind aktuell dafür, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Das sind 7 Punkte weniger im Vergleich zum vergangenen Sommer. Dagegen sind aktuell 61%, plus 9 Punkte. Also hier ein deutliches Bild. Und interessant auch, wenn man in die Parteianhänger dieser Gegner guckt, dann sind tatsächlich nur die Anhänger der FDP und der Grünen mehrheitlich für eine Taurus-Lieferung an die Ukraine. Alle anderen Parteianhänger sind dagegen. Die Sonntagsfrage übrigens, die zeigt diesen Monat wenig Bewegung. Die können Sie gerne bei uns im Netz nachsehen und alle weiteren Analysen auch unter tagesschau.de.
Vielen Dank, Ellen Eni. Dankeschön.
Danke, Jessi.
Und weitere Nachrichten des Tages hat jetzt Thorsten.
Schweden ist seit heute das 32. Mitglied der NATO. Auslöser für den Beitritt zur Allianz war ebenso wie bei Finnland der russische Überfall auf die Ukraine. Schweden hatte mehr als 200 Jahre lang keinem Militärbündnis angehört und bislang nur als Gast an NATO-Übungen teilgenommen. Ministerpräsident Kristersson übergab die Beitrittsurkunde in Washington an US-Außenminister Blinken. Der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette ist ein zweiter Haftbefehl eröffnet worden. Dafür wurde sie aus der Untersuchungshaft in Niedersachsen zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe geflogen. Der Vorwurf, Klette soll in den 90er Jahren an 3 Anschlägen der RAF beteiligt gewesen sein. In Niedersachsen sitzt sie wegen des Verdachts auf mehrere Raubüberfälle ein, mit denen die Ex-Terroristen ihr Leben finanziert haben sollen. Die Windenergie war im vorigen Jahr erstmals die wichtigste Quelle für den in Deutschland erzeugten Strom. Durch die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke hat sich der Energiemix verschoben. Der Anteil der erneuerbaren Energien stieg von rund 46% im Vorjahr auf rund 56%. Wind lag dabei mit einem Anteil von 31% deutlich vor Kohlestrom mit rund 26%. Gleichzeitig wurde aber mehr Strom importiert, auch aus Ländern, die ihn mit Kohle und Atomkraft erzeugen. Die Europäische Volkspartei zieht mit Ursula von der Leyen in den Europawahlkampf. Das christlich-konservative Bündnis machte die CDU-Politikerin heute in Bukarest zur Spitzenkandidatin für die Wahl im Juni. Als einzige Bewerberin bekam sie rund 82% der Stimmen. Von der Leyen hat nun gute Chancen auf eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Endgültig entschieden wird darüber nach der Europawahl. Die Europäische Zentralbank hält den Leitzins, zu dem sich Banken Geld leihen, unverändert hoch bei 4,5%. Damit ist der Zeitpunkt für eine Zinswende für die Währungshüter noch nicht gekommen. Auch wenn sie ihre Inflationsprognose für den gesamten Euroraum für dieses Jahr senkten. Einzelheiten dazu von Anja Kohl.
Die EZB sei für die Inflationsentwicklung zuversichtlicher, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde auf der heutigen Sitzung. Doch noch nicht ausreichend zuversichtlich. Die EZB fährt also weiter auf Sicht, auch was die Zinsen angeht. Man benötige noch mehr Beweise, noch mehr Wirtschaftsdaten. Im April werde man mehr wissen und im Juni noch viel mehr. An den Finanzmärkten wurde dies als ein Hinweis gelesen, dass der Juni als möglicher Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung in Betracht kommt. Aktuell verteuern die vergleichsweise hohen Zinsen die Kredite für Unternehmen, was Investitionen ausbremst, gerade in Deutschland, vor allem bei kleineren Betrieben und in der Bauwirtschaft. Für den gesamten Euroraum rechnet die EZB dieses Jahr mit einem verhaltenen Wachstum von 0,6%. Im Dezember klang dies noch etwas optimistischer.
Morgen ist Internationaler Frauentag. Ein Tag, der in Deutschland erstmals 1911 begangen wurde, in einer Zeit, als wie hier in Berlin noch für das Frauenwahlrecht demonstriert wurde. Aber auch ein Tag, an dem es für Frauen lange nichts zu feiern gab. Er sollte auch eher aufmerksam machen darauf, dass die weibliche Rolle vor allem in der zweiten Reihe war. Was sich bis heute in vielen Jobs und auch in so manchen Familien nur unwesentlich geändert hat. Noch immer müssen viele Frauen um Gleichstellung kämpfen. Jenny Rieger war mittendrin, als sich in Freiburg drei Generationen einer Familie über Lebenserfahrungen und Lebensbilder von Frauen unterhalten haben.
Frau sein für mich ist Selbstverwirklichung und ja, Kampf aber auch. Man kann sich ausleben, man kann sich erproben.
Die Frauen waren einfach da und haben gearbeitet. Und das war für mich normal.
Ich finde, in meiner Generation müssen wir nicht mehr so viel drüber nachdenken, über das Frauensein. Es wurde sehr viel für uns erkämpft.
Drei Frauen, drei Generationen. Drei völlig unterschiedliche Erfahrungen damit, was es bedeutet, Frau zu sein, in ihrer jeweiligen Zeit.
Und in den Kindergarten bin ich schon gegangen.
In den?
Ja.
Elfi Altenbenz ist ein Nachkriegskind, hat in den wilden 70ern Sozialarbeit studiert. Ihre Tochter Esther arbeitet als Erzieherin. Enkelin Zoe hat gerade ihre Ausbildung zur Anästhesieassistentin abgeschlossen.
Die Generationenunterschiede merkt man schon. Frau und Beruf ist ja selbstverständlich. Das war zu meiner Zeit anders.
Ihr Haus in Freiburg ist Treffpunkt für alle Kinder und Enkel. Ihre Tür steht immer offen. Beim Kaffeemachen, sagt Elfi Altenbenz, wollte sie sich eigentlich gar nicht filmen lassen.
Das ist typisch weiblich, Hausfrauenarbeit. Deswegen wäre ich lieber am Fahrrad gewesen, hätte es geflickt.
Aber kann sie das denn, ein Fahrrad flicken?
Jetzt muss ich gestehen, ich könnte es, aber ich lasse es lieber meinen Mann machen.
Denn Selbstbestimmung heißt für die 74-Jährige heute auch, selbst bestimmen zu können, wann sie in alte Rollenklischees zurückfallen möchte. Die Zeiten, in denen sie um alles kämpfen musste, sagt sie, sind vorbei.
Ja, wenn ich jetzt in meine Kindheit gucke, da war das Frausein natürlich brav sein, lieb sein, adrett sein. Das haben wir dann in den Jugendjahren, als wir angefangen haben mit dem Studium, kräftig verändert.
Gegen den Abtreibungsparagrafen hat sie damals demonstriert, gegen Studiengebühren für die Gleichstellung von Frauen.
Diese Zeit, die war sehr aufregend. Man hat sich ausprobiert und hat festgestellt, Mensch, da man hört uns, man hört die Frauen.
Elfi Altenbenz studiert, bekommt drei Kinder und sie arbeitet. Berufstätigkeit empfindet sie damals als Privileg. Heute arbeitet Tochter Esther bewusst nur Teilzeit.
Ich will gar nicht so viel arbeiten. Also das ist auch immer unser Thema. Mit meiner Mutter und mir. Ich sage immer, ich werde nie mehr 100% arbeiten. Ich habe immer noch eine Teilzeitstelle. weil ich immer gesagt habe, ich möchte für mich flexibel sein.
Die Mutter findet Freiheit in der Arbeit, die Tochter darin, nicht voll arbeiten zu müssen. Ein Generationenkonflikt?
Ja, ich werfe es eher nicht vor, aber ich glaube, ich habe schon ganz schön Druck ausgeübt.
Diskussionen, die die 22-jährige Zoe kennt, wenn auch hauptsächlich aus den sozialen Medien. Die Suche nach der perfekten Frau, der perfekten Mutter, sie ist dort allgegenwärtig.
Die wurde erst Mutter und zeigt jetzt so quasi das Leben von ihr als Mutter, dass sie ihr Kind erziehen kann den ganzen Tag, kann noch den Haushalt schmeißen und sieht alles sauber
macht alles
aus.
Ganz, jetzt verstehe ich auch jetzt den alles, Druck der jungen Mütter.
Alles locker, flockig. So man vergleicht sich viel mehr mit den Frauen, die auf Social Media sind, so mit dem perfekten Idealbild, schlank, Model.
Es geht immer darum, die Frau kann Mutter sein und kann den Haushalt noch schmeißen und kann auch noch gut aussehen dabei.
Da denke ich, für was habe ich eigentlich gekämpft? Es geht gerade alles wieder rückwärts.
Drei Frauen, drei Generationen und viel Gesprächsstoff von alten Zeiten und Kämpfen und von denen, die noch kommen. Der Abend wird noch lang.
Bayer Leverkusen war jahrzehntelang auch als Vizekusen bekannt, weil es zum Meistertitel immer irgendwie nicht ganz gereicht hat. Und Titel sind auch diese Saison natürlich nicht garantiert, aber die Wahrscheinlichkeit wächst und wächst, dass aus Vizekusen doch noch Titelkusen werden könnte. In der Bundesliga liegen die Leverkusener mit ihrem Trainer Alonso mit verblüffenden 10 Punkten Vorsprung auf Platz 1 und in der Europa League gibt es ja auch was zu gewinnen. Heute Abend erstmal das Achtelfinal-Hinspiel bei Karabach Akdam. Gespielt wurde in Baku in Aserbaidschan. Stefan Hensel.
Trainer Xabi Alonso hat nach dem Bundesligasieg in Köln 8-mal gewechselt. Große Rotation also. Leverkusen in Weiß von Beginn an mit vielen Ballverlusten. Karabach zielstrebig und leidenschaftlich. Benzia das 1:0 in der 26. Minute absolut verdient. Der Tabellenführer der Bundesliga ist gefühlt ständig einen Schritt zu spät. Vorne ungefährlich, hinten wackelig, eine Mischung, die den Hausherren extrem hilft. Juninho sehr geschickt gegen Kova, das 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Leverkusen neben der Spur. Aber auch die Aserbaidschaner leisten sich Fehler. Ein völlig missratener Rückpass landet genau vor den Füßen des eingewechselten Wirts. Der zaubert ein wenig, nur noch 2:1, 70. Minute. Leverkusen kämpft verbissen um den Ausgleich. Flanke Andrich, Kopfballschick. In der zweiten Minute der Nachspielzeit ist es soweit. 2:2. Bayer bleibt in dieser Saison unbesiegt.
So, und jetzt noch ein Steilpass rüber zum Wetter, Claudia. Worauf dürfen wir uns freuen?
Ja, wir dürfen uns auf höhere Temperaturen und vor allem morgen auf sehr viel Sonne freuen. Das heißt, fast schon Frühlingswetter, ist ein bisschen windig, aber Sie sehen hier auf dem Strömungsfilm, nördlich von uns, hier drehen sich die Pfeile so in Uhrzeigersinn, nord-südwestlich von uns eher gegen den Uhrzeigersinn. Ganz klar, da liegt ein Tief, hier liegt ein Hochdruckgebiet. Und mit dem Hoch kommt morgen und vor allen Dingen auch Samstag, Sonntag deutlich wärmere Luft zu uns. Wenn wir jetzt mal weitergehen über den Samstag hinaus, dann sehen Sie auch der Sonntag, noch hohe frühlingshafte Temperaturen. Dann kommt langsam aber sicher hier so aus Nordwesten wieder etwas kühlere Luft zu uns. Aber durch das Hochdruckgebiet gibt es dann auch trockenere Luft. Heute war es noch ziemlich feucht. Dementsprechend gab es viele so tief hängende Wolkenfelder. Die aber lösen sich jetzt mehr und mehr auf, sodass es in der Nacht verbreitet sternenklar sein wird. Nach Süden hin Donau entlang, Bodensee, Hochrhein, Oberrhein, da kann sich örtlich Nebel bilden. Auch nach Norden hin noch ein paar Wolkenfelder. Morgen dann aber, das ist kein Fehler, es gibt wirklich so gut wie keine Wolke. Die es gibt, die befinden sich deutlich weiter südwestlich von uns und südlich von uns auch. Über Italien beispielsweise gibt es viele Wolken und kräftigen Regen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf +3 bis -6, -5 Grad in höher gelegenen Tälern. Ansonsten leichter Frost. Und morgen Nachmittag dann Höchstwerte in der Nordosthälfte Deutschlands. So 5 bis 10 Grad. Nach Südwesten hin werden es 11 bis 14 Grad sein. Auch der Samstag bringt viel Sonne. Dann allerdings ein paar Wolkenfelder, die aus Osten hereindrücken. Da kann es vielleicht auch mal einen einzelnen Schauer geben. Das wird aber nicht viel sein. Temperaturen 7 bis 16 Grad, also dichtere Wolken, aber auch noch lange sonnige Abschnitte. Und auch am Sonntag Erstmal viel Sonnenschein, vor allem im Nordosten Deutschlands. Aus Südwesten kommt dann das Tief, das uns auch die warme Luft bringt, herein. Und dann wird es zu regnen beginnen. Zuvor aber nochmal Höchsttemperaturen von 12 bis 17 Grad, die 17 Grad am Alpenrand mit Föhn.
Vielen Dank, liebe Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier geht es jetzt gleich mit Comedy weiter.
Und wenn Sie aktuelle Nachrichten suchen, dann sind Sie jederzeit bei tagesschau.de richtig.
Ihnen noch einen wunderbaren Abend und bis morgen. Tschüss.
Tschüss.